Ich möchte mit uns heute noch einmal einen Blick werfen in das Buch Nehemia und damit auch die kleine Predigtreihe abschließen. Da gibt es sicherlich noch viel zu entdecken, aber das könnt ihr auch selbst machen. Und dann gehen wir in den nächsten Wochen in eine Predigtreihe, die eigentlich keine Reihe ist. Wir haben es genannt Herzenspredigten. Das sind einfach verschiedene Leute, die verschiedene Themen bewegen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Also das kann ein bunter Blumenstrauß geben. Aber jetzt erst noch einmal Nehemia. Und da lesen wir aus Nehemia 5, die Verse 1 bis 5. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter. Wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten, wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet. Wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und noch andere sagten, wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis ans Äußerste beliehen, um dem König die Steuern zu bezahlen. Wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute und unsere Kinder sind gerade so wie ihre. Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. In der letzten Predigt haben wir einen Blick geworfen auf die äußeren Widerstände, die die Juden zu bewältigen hatten, als sie die Mauer in Jerusalem wieder aufbauen wollten. Da waren diese Statthalter vor Ort, die Nehemia gar nicht mochten und die das ganze Projekt irgendwie auch ziemlich daneben fanden. Und dann waren die fremden Völker um die Juden herum, die immer feindlich gesonnen waren und hier auch kämpferisch sie bedrohten. Und hier in diesem Text und in der Predigt von heute, da liegt der Fokus jetzt etwas anders. Da geht es nicht um äußere Widerstände, sondern da geht es um innere Widerstände. Also was ist in dem Innenleben von dieser Gemeinschaft der Juden da, was dieses ganze Projekt schwierig macht? Welche Konflikte treten hier zutage? Es war eben damals nicht so, dass Friede, Freude, Eierkuchen in der jüdischen Community herrschten und sie einfach nur gejubelt haben und fröhlich gebaut haben an dieser Mauer, sondern es waren sehr herausfordernde Zeiten, sodass ihre Einheit von innen her immer wieder angegriffen war und sie sich immer wieder positionieren mussten und hier eine klare Richtung nehmen mussten. Was waren denn damals die Herausforderungen? Die Herausforderungen damals drehten sich um das Thema soziale Ungerechtigkeit. Soziale Ungerechtigkeit. Die Juden, die mussten steuerliche Abgaben leisten an den persischen König. Und damals war Israel ja eine persische Provinz und auch hier wurden die Steuern eingetrieben. Und manche von den Juden waren sehr arm und manche waren reich und wohlhabend. Und die Steuerlast war für viele nicht so einfach zu stemmen. Zumal ja viel Arbeitskraft in dieser Zeit jetzt in das Mauerbauprojekt ging. Und trotzdem mussten sie die Abgaben an den König entrichten. Manche mussten ihre Felder, Weinberge und Häuser verpfänden. Also es ging ans Eingemachte in der Situation. Bei anderen reichte selbst das nicht aus, sodass viele sogar ihre Kinder in die Schuldsklaverei verkaufen mussten. Muss man sich mal vorstellen. Also man konnte sie irgendwann wieder freikaufen, wenn man Geld hatte. Die waren jetzt nicht ganz weg. Und trotzdem waren die erstmal wie Arbeitssklaven woanders unterwegs. Viele litten Hunger und machten sich Sorgen um die Zukunft. Und in diesem ganzen Geschehen, da brachen Risse auf in der jüdischen Bevölkerung, in der Bevölkerung von Jerusalem. Vielleicht auch zwischen alteingesessenen Juden, die schon immer da gewohnt hatten und die nicht verschleppt wurden, und von den Neuheimkehrern, die jetzt aus Persien wieder zurückgekommen sind, um dieses Projekt mit Nehemia zu stemmen. Manche standen besser da als andere. Vielleicht nutzten sogar die Bessergestellten die Ärmeren aus und versuchten, noch mehr Vorteile für sich herauszuholen. Und all das klagte nun die Bevölkerung Nehemia. Das war die Situation damals. Jedes Reich Gottes Projekt, das ist meine Überzeugung, stellt die innere Einheit der Gemeinde auf die Probe. Also auch was Gemeinde angeht und was Reich Gottes heute im neutestamentlichen Bund und im neutestamentlichen Sinne angeht, ist es nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und man von einem Sieg zum anderen schlurft und denkt, boah, toll, wir haben hier immer nur Siege, die wir erreichen, sondern Es geht immer ans Eingemachte und immer ist die Einheit angegriffen. Und jedes Bauprojekt, da wo wirklich gebaut wird, birgt immer das Risiko mit sich, dass die Einheit der Gemeinde auf die Probe gestellt wird. Da kannst du in alle Gemeinden fragen, die gebaut haben und die Sachen gemacht haben, immer wieder kommt das Thema Einheit raus und es war schwierig und herausfordernd so. Das ist Normalität. Deswegen muss man sich nicht wundern, wenn solche Themen kommen. Und auch da tauchen schnell Fragen nach der Gerechtigkeit auf. Vielleicht anders als damals in Jerusalem und bei der jüdischen Community damals, aber Fragen der Gerechtigkeit. Wie kann es sein, dass sich manche bei den praktischen Arbeiten so stark engagieren, andere weniger, manche scheinbar gar nicht? Wie kann es sein, dass manche richtig viel Geld für den Bau geben, andere wenig oder scheinbar gar nicht? Wie kann das sein, dass manche zu jedem Gebetstreffen kommen, was wir zu diesem Thema veranstalten, und manche zu Hause jeden Tag für dieses Projekt beten und andere weniger oder andere gar nicht? Und Gemeinde ist ja mehr als dieses Bauprojekt, was wir jetzt haben. Auch grundsätzlich kann uns immer wieder die Frage nach Gerechtigkeit bewegen. Etliche investieren sich über Jahrzehnte in Mitarbeitsbereiche, andere kaum und wieder andere gar nicht. Was machen solche gefühlten Ungerechtigkeiten mit uns? Wie geht es uns damit? Wie gehen wir damit um? Was macht das mit unserem Herzen? Und wie gehen wir als Gemeinde, als Ganzes damit um? Gibt es irgendwelche schlauen Lösungen dafür? Ich möchte ein paar Gedanken teilen zu dieser Thematik. Der erste Punkt, bleibe bei dir. Bleibe bei dir. Schau auf dich, achte auf dich, schau, was du tun kannst und was du tun möchtest und was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Und bleibe bei dir und mach dir nicht so einen Kopf, was mit all den anderen ist, die auch noch da sind. Das wäre gut, wenn jeder bei sich bliebe an der Stelle. Ein zweiter Punkt, vergleiche nicht. Vergleichen ist immer irgendwie schlecht. Vergleichen schafft immer einen Abstand zum anderen und dann hast du Schubladen, in denen du die Leute steckst und du hast immer einen Maßstab, den du innerlich hast und dann gibt es die Guten und die Schlechten und diejenigen, die das so machen und so machen und du bist immer am Vergleichen, du bist immer im Außen, du bist immer bei den anderen, du bist gar nicht mehr nur bei dir. Und das Vergleichen, das führt schnell dazu, dass man über andere urteilt, dass man Gericht spricht über andere Leute und denkt, Mensch, was ist mit denen? Warum sind die jetzt nicht da so am Start und warum bin ich so viel am Start und so? Urteile nicht über andere. Ein vierter Punkt. Du siehst immer nur einen Teil des Ganzen. Du siehst nicht das ganze Bild. Wir vertrauen darauf, dass Gott immer das ganze Bild sieht. Und wir als Menschen, wir sehen immer nur eine kleine Sparte. Wir haben Einblicke in kleine Situationen. Wir sehen nicht alles. Wir wissen nicht, warum das bei der Person so ist und bei der Person so ist. Wir haben da keine Einblicke. Vielleicht sind da ganz andere Geschichten dahinter, die wir gar nicht im Blick haben und die wir gar nicht beurteilen können. Definiere dich nicht über dein Tun, sondern über dein Sein in Christus. Manchmal ist es so, dass diejenigen, die viel tun, dass sie irgendwie so einen Leistungsantreiber auch haben. Und ich kenne das selbst aus meiner Vergangenheit noch mehr, dass ich irgendwie angetrieben war, viel zu tun für den Herrn. Und dann denkt man, ja, weil du viel leistest, ist der Herr auch fröhlich und dir wohlgesonnen und segnet dich irgendwie auch. Also ich habe mich zu sehr an Leistung gebunden und mich darüber definiert und mich schlecht gefühlt, wenn ich vielleicht wenig gemacht habe. Ich möchte dir Mut machen, egal wie viel du machst, ob du viel machst oder ob du wenig machst, definiere dich nicht über Leistung. Leistung ist nicht das Ding, sondern das Ding ist deine Christusbeziehung und Jesus Christus, der dich aus Gnade errettet hat, der dich freigemacht hat. Du bist frei. Definiere dich aus der Beziehung zu ihm. Du sammelst dir durch keinen Dienst in der Gemeinde irgendwelche Punkte oder irgendwelche Anrechte. Du bist Kind Gottes. Punkt. Es ist ein freies Geschenk an Christus, wenn du ihm dienst. Diene zuerst Jesus, nicht den Menschen oder der Gemeinde. Das hat Roland in der, am Anfang auch gesagt. Es geht letztendlich darum, in allem, was wir tun, und das müssen wir uns selbst in Erinnerung rufen, wir dienen nicht anderen Menschen, wir dienen nicht der FCG Bielefeld, sondern wir dienen Jesus Christus aus Dankbarkeit, aus Liebe zu ihm. Und wenn diese Haltung irgendwie verrutscht und wir denken, boah, wir müssen jetzt hier dieses Projekt vorantreiben, deswegen müssen wir das so und so machen, dann verschiebt sich was in unserer Wertigkeit und dann werden Sachen irgendwie schwierig. Weil dann kommst du automatisch in dieses Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsdenken. Wenn du es für Jesus machst, dann bist auch du da frei an dieser Stelle. Pass auf dein Herz auf und werde nicht bitter. Und das ist eine fortlaufende Übung, liebe Geschwister. Wer lange in der Gemeinde ist, und ich bin jetzt 21 Jahre hier in der Gemeinde, der muss fortlaufend sein Herz bewahren, nicht bitter zu werden über Enttäuschungen. Weil man stellt sich das manchmal so leicht vor und denkt, Mensch, wenn ich jetzt hier eine kleine Ansage mache und Werbung mache für mein Projekt, was ich auf dem Herzen habe und was der Gemeinde guttun würde, dann würden alle aufspringen und sagen, juhu, lass uns das machen. Und dann stehst du nachher da und du hast dann drei Leute, die mit dir unterwegs sind. Und da musst du aufpassen, dass du nicht bitter wirst, dass es nicht so funktioniert, wie du dir es gedacht hast. Und leider ist das manchmal auch die Normalität im Gemeindealltag. Also immer auf dein Herz aufpassen und auch zu vergeben. Auch im Miteinander, in solchen Prozessen, gerade wenn viel unter Zeitdruck auch gemacht werden muss, da gibt es auch Verletzungsdimensionen im zwischenmenschlichen Bereich. Entscheide dich immer zu vergeben und die Leute nicht festzuhalten und nicht in eine Schublade zu stecken, Sachen, die nicht funktioniert haben und dann hast du irgendwie, wenn du den schon siehst, denkst du ja damals, da hat er dich irgendwie enttäuscht und hat nicht mitgemacht oder fallen lassen oder Sachen falsch gemacht. Hol die Leute aus den Schubladen raus. Vergib ihnen. Lass die Menschen los. Ich habe aber auch noch zwei Ansagen für diejenigen, die vielleicht auf der anderen Seite so festhängen. Für Leute, die so in der Passivität festhängen. Ich hatte vor ein paar Wochen diese Predigt gehalten, den Hintern hochkriegen. Könnt ihr nochmal nachhören. Wenn du eher auf dieser passiven Seite hängst, dann lass dich herausfordern. Dann bleib nicht in dieser Passivität hängen, sondern verstehe, Reich Gottes und Gemeinde ist immer ein gemeinschaftliches Werk. Und Gemeinde ist immer nur so stark, wie jeder seinen Platz einnimmt und wie jeder sagt, ich bin dabei mit meiner Gabe, mit dem, was Gott mir gegeben hat, ich bringe mich ein. So stark ist die Gemeinde dann. Lass dich herausfordern im Dienen, im Mitarbeiten, egal wo, egal was, aber sei dabei. Ob du gibst, ob du betest, ob du dich in deinen Gaben einbringst. Und entdecke, wenn du hier aus der Passivität herauskommst, entdecke, dass da Segen drauf liegt. Dass es nicht nur für das große Ganze gut ist und dass das Ganze, was wir gemeinhin nennen, dass sich das entwickelt und vorankommt, das ist das eine, sondern dass es für dich persönlich gut ist. Dass du nicht nur deinen kleinen Funktionsradius hast, wo du sagst, naja, ich bewege mich einen Schritt nach links und ich bewege mich einen Schritt nach rechts und das ist so hier mein Kreis, sondern wenn du mal raustrittst und in den Dienst kommst an anderen Menschen und mal von dir selbst wegschaust, dann erfährst du Segen, Freiheit, Freude, dann erfährst du auch Gottes Gegenwart nochmal anders, als wenn du nur in dieser kleinen Blase immer bleibst. Also lass dich herausfordern, komm aus Passivität heraus. Und der letzte Punkt, überwinde Widerstände und übe neue Verhaltensweisen ein. Überwinde Widerstände. Und ich weiß jetzt nicht, was dein Widerstand ist, der persönlich irgendwie vielleicht bei dir, wo du hängst, wo du nicht weiterkommst, wo du denkst, ah ja, das ist alles schwierig für mich. Greif dir mal einen Punkt raus und sag, ich versuche das mal und ich bringe mich mal hier ein und ich will einfach mal ausprobieren, wie das ist, ob das klappt. Also geh nicht immer vom Negativen aus, dass es irgendwie schwierig ist und dass keiner dich mag und dass alle dich irgendwie nicht gut finden, sondern mach das doch einfach mal in diesem kleinen Radius, den du dir vielleicht mal nimmst. Überwinde Widerstände. Manchmal kann es so sein, dass du vielleicht Widerstände hast, die familiär geprägt sind bei dir. Also wenn du vielleicht in einer Familie groß geworden bist, die vielleicht auch gläubig war, aber wo nie jemand aus der Familie sich irgendwie in der Gemeinde engagiert hat, in keinster Art und Weise, und so auch ganz gut durchs Leben gekommen ist mit dieser Zurückhaltung, dann ist es vielleicht für dich, der jetzt in der nächsten Generation ist, nochmal schwieriger, jetzt zu sagen, ich mache jetzt was anders, weil du bist es ja gewohnt, dass das die Normalität ist. Und an dieser Stelle möchte ich dich herausfordern und sagen, üb was Neues ein. Geh mal neue Wege. Du musst nicht in den ausgetretenen Pfaden deiner Vorfahren laufen, wenn das vielleicht nicht so gut war. Auf der anderen Seite kann es sein, dass du vielleicht Eltern über dir hattest, die haben sich so sehr verausgabt in der Gemeinde, dass du sagst, boah, das will ich mir nicht auch nochmal so antun, das hat ja alle kaputt gemacht. Und auch hier zieh dich nicht deswegen zurück auf Dauer, sondern sag, ich möchte hier meinen eigenen Weg finden, in einer guten Art und Weise beteiligt zu sein an dem, was Gott vorhat und tun will in Bielefeld, in unserer Gemeinde. Vielleicht helfen diese Punkte in der Einordnung von manchen Ungerechtigkeitsthemen, die wir empfinden können in so einem Prozess, in dem wir uns gerade bewegen. Lass uns mal weiterlesen, wie es damals in Jerusalem weiterging. Ein längerer Text, ab Vers 6 bis 13. Als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger und Oberhäupter der Stadt an. Ich sagte zu ihnen, ihr betreibt Wucher mit euren eigenen Verwandten. Ihretwegen berief ich eine große Versammlung ein. Dort sprach ich zu ihnen, soweit es uns möglich war, haben wir unsere jüdischen Verwandten losgekauft von den fremden Völkern. Und nun verkauft ihr eure Brüder, damit sie uns wieder zum Kauf angeboten werden. Sie aber schwiegen und hatten nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da fuhr ich fort, was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen, doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine und Häuser noch heute zurück und erlasst ihnen auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Da antworteten sie, wir werden alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Daraufhin rief ich die Priester und ließ die vornehmen Bürger und Stadtoberhäupter einen Eid schwören, so zu handeln, wie sie es versprochen hatten. Dann schüttelte ich die Falten meines Mantels aus und sagte, wer diesen Eid nicht hält, den soll Gott genauso aus seinem Haus und seinem Besitz herausschleudern. Er soll genauso ausgeschüttelt und leer sein. Die ganze Versammlung antwortete, Amen, und sie lobten den Herrn. Und die Leute taten, was sie versprochen hatten. Nehemia, er prangert die Ausbeutung der Armen durch die reichen Juden an. Er findet klare Worte und ruft dazu auf, in Ehrfurcht vor Gott zu leben, als Volk zusammenzustehen und nicht zum Gespött der fremden Nationen zu werden, der Feinde ringsherum. Er ruft dazu auf, großzügig Schulden zu erlassen, den anderen freizugeben, großzügig zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen. Er ringt den Unterdrückern einen feierlichen Eid ab, indem sie versprechen, in der Zukunft anders zu handeln. Und die ganze Versammlung sagt, Amen, jawohl, wir wollen es so machen und uns daran halten. Das heißt, aus diesem Gegeneinander in dieser jüdischen Community, wo jeder so für sich geguckt hat, am meisten rauszuholen und vielleicht am wenigsten irgendwie sich da einzubringen, da ist ein Füreinander geworden, ein Füreinander, dass man füreinander einsteht, dass man das große Bild sieht, dass man gegenseitig sich unterstützt. Es gibt keine Schubladen mehr zwischen den Guten und den Schlechten. Jetzt stehen sie zusammen und treiben das Projekt des Wiederaufbaus der Mauer gemeinsam voran. Ich möchte an dieser Stelle noch einen kleinen Schlenker ins Neue Testament machen und uns in Erinnerung rufen, dieses Bild des Körpers, dieses Bild für die Gemeinde, dass wir ein Körper sind mit unterschiedlichen Funktionen. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 25. Heute gibt es lange Bibeltexte, aber es ist auch eine große Leinwand heute, ne? Deswegen passt das ja. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Und andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Wir sind eine Gemeinde mit ganz unterschiedlichen Teilen, mit ganz unterschiedlichen Körperteilen, wenn man so will. Und jeder hat seine Rolle, jeder hat seine Funktion. Wie gut, dass wir keine Gemeinde sind, wo alle nur Ohren sind. Das wäre komisch. Oder dass wir keine Gemeinde sind, wo alle nur Augen haben. Das wäre nicht schön. Wir sind eine Gemeinde, die vielfältig aufgestellt ist, wie unser menschlicher Körper auch. Guck dich an, ja? Was du alles sehen kannst, oder schau mal in ein Biobuch, was alles in dir steckt an Organen. Wir sind komplexe Wesen. Auch wir als Gemeinde sind ein komplexer Organismus, den Gott sich so ausgedacht hat. Und jedes Teil an unserem Körper ist wichtig. Oder gibt es jemanden, der freiwillig verzichten würde auf seine Augen heute Nachmittag? Ich glaube nicht. Alle sagen, nee, aber mein Augenlicht ist wichtig, deswegen habe ich eine Brille oder so. Wir sind vielfältig und jedes Teil ist wichtig. Die Frage ist jetzt, ob wir als Gemeindeorganismus so funktionieren, dass jedes Teil von unserer Gemeinschaft schon seine Funktion, seine Rolle, seinen Platz eingenommen hat. Und das kannst nur du für dich beantworten. Und deswegen möchte ich die Frage an dich nochmal stellen, ganz bewusst. Hast du in diesem Organismus Gemeinde, FCG Bielefeld, hast du deine Rolle, deinen Platz, deine Funktion schon eingenommen? Oder hängst du irgendwie dran, bist aber nicht so richtig Teil oder du fragst dich, was für ein Teil bin ich denn? Bin ich jetzt nicht das Auge, bin ich der große Zeh oder der kleine Zeh? Wofür bin ich eigentlich da? Ich lade dich ein, wenn du hier sitzt und diese Botschaft hörst und du sagst eigentlich, ich bin zwar da, aber ich habe keine Funktion. Ich, ich, bin nicht aktiv beteiligt am Körper, dann such doch mal das Gespräch mit jemandem von uns als Pastoralteam. Das sind die schönsten Gespräche, wenn jemand sagt, hallo, hier bin ich, ich will mich gerne irgendwie einbringen, ich weiß nur nicht wo und wie, ich kenne mich da zu wenig aus. Krisengespräche machen als Pastor nicht so viel Spaß. Du denkst, oh nee, das ist anstrengend und so. Aber solche Gespräche, wo es darum geht zu entdecken, was steckt denn in den Menschen drin, das sind die besten Gespräche, das sind so Entwicklungsgespräche, Coachinggespräche. Also melde dich, weil meine Sichtweise von Gemeinde ist, dass jeder Einzelne, der Teil der Gemeinde ist, dass der auch eine Funktion in der Gemeinde hat. Und es ist schade, wenn Leute da sind, die eine Funktion haben, aber diese Funktion nicht ausüben, aus welchem Grund auch immer. Dann ist da eine Lücke. Stellt euch mal vor, wenn unser Körper, wenn Körperteile sagen würden, wir wissen nicht, wofür wir da sind, und stellt euch mal vor, das wäre jetzt die rechte Hand, ja, und die weiß nicht, wofür sie da ist. Und der Körper hat jetzt nur eine linke Hand und ist auch kein Linkshänder, sondern die rechte Hand wäre schon wichtig. Dann ist da eine Lücke in der Art und Weise, wie der Körper aktiv werden kann und sich in das Leben hineinbegeben kann. Er kann nur begrenzt tätig werden mit einer komischen linken Hand. Und die rechte Hand, die ist einfach nur da und schläft rum. So. Manchmal denke ich, Gemeinde fühlt sich manchmal auch so an. Dass wir vielleicht nur so zu 50 oder zu 60% von dem, was Gott uns eigentlich gegeben hat, dass wir das irgendwie ins Leben kriegen. Und dann denke ich, da ist noch so viel mehr. Wo sind hier unsere Leute? Wo sind diese Rollenträger, diese Funktionen? Wo sind diese ganzen Organe? Wo ist der Leib, der als Ganzes zusammenarbeitet in 100% der Kraft? Und was ist dann möglich, wenn 100% der Kraft am Start ist? Vielleicht hast du Bock darauf, dich selbst kennenzulernen und dich zu fragen, wo ist denn mein Platz hier? Und denke nicht, ja, der Körper ist ja schon vollständig ohne mich. Die brauchen mich ja nicht, weil alles ja so toll funktioniert. Manchmal ist das so. Dann haben wir einen Gottesdienst, dann sind hier die 4 Sänger und die 3 Musiker und dann ist der Prediger da und der Gottesdienstleiter und wir denken, ja, die machen ja einen guten Job. Wunderbar, dann brauche ich ja gar nichts mehr machen, weil Gemeinde funktioniert ja. So, dann gehst du nebenan zu den Kids-Mitarbeitern und stellst fest, ja, die sind ja gar nicht so viele. Also da gibt es dann schon die ersten Lücken und dann vielleicht beim Kaffeeteam und beim Gebetsteam. Also irgendwo sind Lücken. Ich sag dir, Gemeinde hat ganz viele Lücken. Und es wäre schön, wenn man sich in diese Lücken hineinbegibt, wenn man spürt, dass man da einen Auftrag hat und dass man da auch eine Gabe hat und dass Gott einen dahin ruft, nicht einfach nur um die Lücke zu füllen. Versteht mich hier nicht falsch. Kennst du deine Funktion hier in der Gemeinde? Was hat Gott dir als Aufgabe gegeben? Welche Rolle sollst du ausüben? Und lässt du dich auch von anderen ergänzen? Also bist du auch so demütig zu sagen, ja, ich habe ja auch nicht alles. Ich bin ja nicht der komplette Körper, sondern ich brauche ja Leute, die vielleicht mehr sehen als ich und die besser hören als ich und die anders sind als ich. Wir brauchen einander, damit wir den kompletten Körper abbilden. Und je mehr wir das, glaube ich, kapiert haben, dass wir der Körper sind, und wir sind ja nicht nur irgendein Körper, sondern wir sind der Leib Jesu hier auf der Erde. Das heißt, durch uns, durch unsere Gemeinde, durch die Art und Weise, wie wir leben als Gemeinde, wird Jesus Christus, der auferstandene Herr, für die Menschen in dieser Zeit erlebbar, erfahrbar, spürbar, greifbar. Deswegen ist jeder auch wichtig, dass wir Jesus leuchten lassen in dieser Gesellschaft. Was kann passieren, wenn eine Gemeinschaft in Einheit zusammensteht? Ein letzter Punkt, eine letzte kleine Bibelstelle aus Nehemia 6, die Verse 15 bis 16. Am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, wurde die Mauer vollendet. da gab es auch noch kein Bauamt. Als alle unsere Feinde davon erfuhren, fürchteten sich die benachbarten Völker und verloren den Mut, denn sie erkannten, dass wir dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes ausgeführt hatten. 52 Tage. Das wäre cool, ne? 52 Tage. Also die Juden, die hier unterwegs waren mit diesem Projekt, die haben sich da reingegeben und die haben am Ende von dieser Geschichte einen großen Erfolg gefeiert. Nach 52 Tagen war diese Mauer an den Stellen, die sie bauen wollten, war fertig und sie konnten da irgendwie Einweihung feiern, wie auch immer sie das gemacht haben. Und die Konsequenz war, dass die umliegenden Völker, die das mitbekommen haben, die hatten Respekt und Ehrfurcht vor dem Gott. Und die haben ein geistliches Gespür gehabt, dass jetzt hier ein anderer Wind weht. Die waren irgendwie getroffen und die haben gemerkt, dass hier was entsteht, was ihnen vielleicht nicht so gefallen hat. Aber letztendlich hat Gott durch das ganze Projekt die Ehre bekommen. Und das wünsche ich uns auch. 52 Tage würde ich auch gerne buchen, ja, so dass alles fertig wäre. Aber mehr noch, lass uns zusammenstehen, lass uns zusammen unsere Kräfte bündeln und lass uns letztendlich immer Gottes Ehre im Blick haben. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass wir als seine Kinder hier unterwegs sind und er soll groß rauskommen. Und es soll ein Gebäude entstehen, ob am Kesselbrink oder an der Brückenstraße, wo Menschen sich wohlfühlen können und gerne da sind, um dort die Gegenwart Gottes zu erleben. Ich möchte die Lobpreiser gerne nach vorne bitten, auf diese Bühne hier. Und da gibt es noch viel zu tun. Und manche Sachen sind auch geistliche Geschichten, glaube ich. Deswegen lasst uns das Praktische und das Geistliche immer auch zusammen sehen und zusammen denken. Ich werde in der nächsten Woche mit Thomas Werks, der hier im CZ auch Mitglied ist und ehemaliger Türkei-Missionar ist, werde ich in die Moschee gehen zu den leitenden Leuten da am Kesselbrink. Das islamische Zentrum. Es gibt ein christliches Zentrum, es gibt auch ein islamisches Zentrum. Und da mache ich dann so einen Antrittsbesuch und bringe dann irgendwie Süßigkeiten mit. Der Thomas hat gesagt, ja, da braucht man gute Süßigkeiten. Und dann trinken wir da ein bisschen türkischen Tee und so. Also lass uns doch einfach beten auch für solche Sachen. Also nicht nur denken, Hauptsache Kesselbrink ist schön und wir fühlen uns da wohl. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist ja, was hat Gott denn vor, dass wir jetzt da sind? Und da sind jetzt zwei Häuser weiter, die Moslems. Gut, wir haben es jetzt vielleicht noch gut erwischt. Das ist jetzt eine sehr liberale Moschee. Macht es vielleicht ein bisschen einfacher, da in Kontakt zu kommen, weil die, glaube ich, auch sehr interkulturell unterwegs sind. Lass uns doch einfach beten, dass irgendwelche Begegnungen möglich sind, dass Türen aufgehen. Wer weiß, was Gott tun will. Dass wir als Gemeinde auch aus unserem festen Denken aufgebrochen werden und dass Gott etwas Neues tun kann. Wir haben einen schönen Kaffeebereich dann, ja, und die Kaffeemitarbeiter, die netten Damen und Mäuses, die probieren da schon immer den Kaffee aus und was man alles machen kann. Und für mich gibt es auch Tee, das ist ganz wichtig. Da kann man schön Gemeinschaft haben in diesem Bereich. Wer weiß, wer da reinkommt und einfach auch Teil dieser Gemeinschaft sein möchte. Lass uns da offen sein, unsere Herzen weit machen. Und da hat jeder seinen Teil. Die einen, die kochen Kaffee und die anderen, die sprechen mit Leuten. Lass uns so ein bisschen aus den Puschen kommen und dieses fixierte Denken, so ist es immer gewesen, das mal ein bisschen abschütteln. Es wird sich manches ändern und Veränderung ist nicht immer schlecht. Viele Veränderungen sind auch gut. Nicht alle Veränderungen sind gut, aber manche schon. So lass uns gerne nochmal aufstehen. Ich würde gerne beten, dass Gott uns mit in seine Prozesse hineinnimmt und dass wir hier in Einheit unterwegs sind. Jesus, ich danke dir für diese Ehre und für diese Würdigung, dass wir als einfache Menschen hier in Bielefeld, dass wir dein Leib sein sollen und sind. Das hast du dir ausgedacht. Und du bist das Haupt dieses Leibes. Und dein Geist wohnt in uns. Wir sind nicht irgendwie tolle Menschen, sondern wir sind normale Menschen, aber mit deinem Geist gefüllt. Herr, und so bete ich für unser Projekt, was anders ist als der Mauerbau in Jerusalem. Ich bete für uns, dass du uns in dieser Einheit immer wieder neu zusammenbindest. Dass wir nicht in jede Falle tappen, die in diesem Prozess sich auftut. Dass wir nicht ganz viele Schubladen haben in unserem Kopf, wo wir Leute reinstecken und vielleicht auch die Schublade abschließen oder verkleben, sondern lass uns die Leute freigeben, auch in unserer Gemeinde. Und lass uns Ermutiger sein und lass uns Wertschätzer sein. Leute sein, die etwas Gutes hineinsprechen in den anderen und vielleicht helfen, Widerstände zu überwinden, dass wir stärker werden als dein Leib in Bielefeld und in OWL und dass wir mehr eine Gemeinde werden, wo jeder seinen Platz finden kann und sich gerne einbringt und keiner überfordert ist und keiner zu viel macht. Jesus, ich bete darum, dass du uns an die Hand nimmst. Und wir sind in diesem spannenden Prozess, wo ganz viel Neues da ist, ganz viel Bewegung drin ist. Und wir wollen dir vertrauen, dass du diesen Prozess geistlich füllst. Herr, und so bete ich auch für alle Kontakte, die wir bekommen und die wir schon haben in der neuen Nachbarschaft, dass du mittendrin bist und dass du Herzen vorbereitest und dass du Menschen vorbereitest auf Begegnung mit dir. Jesus, komm und schreib du deine Geschichte weiter mit uns. Wir brauchen dich und wir wollen nicht irgendetwas bauen, sondern wir wollen mit dir in Verbindung leben und von dir hören und das tun, was auf deinem Herzen ist. So lass unsere Herzen offen sein für dich und weich sein für dich und für den anderen. Und nimm du jede Herzenshärtigkeit und jede Bitterkeit aus unserem Leben raus. Dass wir für dich da sein können, als deine Kinder, die dich lieben.